Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das wird mein Einstieg sein heute. Das wird die Botschaft sein, die mich heute Nachmittag bewegt. Sei entschieden für Jesus. Was heute fehlt, ist klare, deutliche Entscheidungen und eine Passion, eine Hingabe an Jesus. Jesus sagt ja, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Eine ganz große Verheißung, aber auch eine ganz große Verpflichtung, die Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Lukas 12, Vers 8, da heißt es, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor den Engeln des Himmels. Also vor den Menschen, wir müssen also Jesus bekennen. Und Petrus sagt und bekennt auch, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Unser Zeugnis ist so wichtig, du glaubst gar nicht, wie wichtig es ist, sich zu Jesus zu bekennen. Einfach sich zu Jesus zu stellen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Themen hier. Gott sucht sich seine Leute selbst aus. Da werden wir auch über die Berufung des Apostel Andreas uns Gedanken machen. Also Gott sucht sich seine Leute selbst aus. Er geht See Genezareth und sagt, du und du und du. Also Gott ruft jeden persönlich. Da kann nicht jemand daherlaufen und sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen, sondern der Herr beruft sich seine eigenen Leute. Und dann Jesus, der große Verwandler. Ich bin im Johannesevangelium. Jesus macht aus Wasser Wein. Das ist toll. Jesus verwandelt das unbändige Element Wasser, was niemand bändigen kann, macht etwas Genießbares, etwas Brauchbares. Auch unsere Persönlichkeit, Jesus verwandelt, er ist der Große verwandelt. Und am Sonntag werde ich das Thema behandeln, Gott sorgt für dich, aber nicht nur für dich, auch für mich, so für uns alle. Also, er sorgt für uns ganz persönlich. Ich lade dich ganz herzlich ein. Du wirst bestimmt einige Dinge hören, die du sonst noch nie gehört hast in deinem Leben. Weil ich selber viele Offenbarungen selbst bekommen habe und manchmal mir fällt erst nach und nach so vieles ein, was Gott mir schon mal im Lauf des Lebens, im Lauf des Dienstes gezeigt hat. Und ganz besonders in der Zeit des Fastens und Betens, da kriegst du die größten Offenbarungen und Inspirationen, wenn du für Gott dich reservierst. So, nur nebenbei, ich lade dich ganz herzlich ein. Dann, wir haben am 12. August, das ist ein Sonntagabend, noch um 19 Uhr, wir haben um 10 Uhr auch Gottesdienst am Sonntag. Da haben wir aber den Gast Josef Hetchcock abends um 19 Uhr nur ein Gottesdienst. Und ich weiß nicht, wie lange wir den Bruder haben werden, aber der ist da. Und wir werden eine gute Zeit haben. Preis dem Herrn. So, nur nebenbei, bekenne Jesus. Und Jesus will bekannt gemacht werden. Was sagt ihr, was ich bin? Der eine sagt Prophet, der andere sagt Lehrer. Und was sagt ihr? Und dann kommt Petrus wie aus der Pistole geschossen, voller Heiligen Geistes. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt der Herr Jesus, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern der Geist des Vaters. Also unser Bekenntnis muss eine Offenbarung sein. Nicht ich denke, ich glaube, ich fühle, ich vermute. Nein, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist revolutionär. Nach unserer Bekehrung sollen wir gleich Jesus bekennen. Unsere Entscheidung ist so wichtig und alle sollen gleich wissen. Und was du gleich am Anfang bekennst, deine Farbe bekennst und deinen Glauben bekennst, das bist du für den Rest der Zeit. Ich habe das auch in meinem Leben persönlich kennengelernt und entdeckt, was ich am Anfang gemacht habe. In der Firma, wenn ich kam und mich gleich zu Jesus bekannt habe, hat keine Probleme gegeben. Aber wenn ich dann so langsam entdeckt werde und so weiter festgestellt werde, dass ich Christ bin, das fällt oft schwer. Verstehst? Da gleich Farbe bekennen, wenn du irgendwo hingehst, irgendwo hinziehst, in eine Wohnung, neue Wohnung hast und so weiter, bekenne Jesus, dass du ein Kind Gottes bist. Das hat Konsequenzen. Da werden die Leute sagen, ja, du wärst ein Frömmler oder was weiß ich, aber bekenne deine Entscheidung. Ich stehe dazu und Gott hat uns Menschen freien Willen gegeben. Ich kann mich bekennen und ich muss mich nicht bekennen. Aber es ist gut, wenn wir uns zum Herrn bekennen. Ich habe da eine kleine Geschichte, die ist die Geschichte von Josef, als er als Bub verkauft wurde nach Ägypten als Sklave und so weiter. Er hat nicht alles mitgemacht. Er hat sich entschieden, ich werde mich nicht versündigen. Ich werde mich nicht versündigen. Das ist auch eine Entscheidung. Ich werde Sünde meiden. Ich werde einen großen Bogen um die Sünde machen. Oder die drei Jünglinge. Wir werden nicht niederfallen, Nebukadnezar, vor deinem Standbild. Und wir werden diesen Götzen nicht anbeten. Es ist eine Entscheidung. Ob du was anbetest und wen du anbetest und was auch immer ist. Diese drei sind lieber im Feuerofen gegangen. Josef ist lieber ins Gefängnis gegangen. Also unsere Entscheidung hat Konsequenzen. Wenn du dich für Jesus bekennst, zu Jesus stehst, dann musst du in Kauf nehmen, dass du nicht gleich hochgelobt wirst und dass du gleich irgendwie, dass man dir den roten Teppich ausrollt und man und so weiter dich irgendwie groß willkommen heißt. Wir entscheiden uns, welchem Herrn wir dienen, wir entscheiden uns, wen wir anbeten, wir entscheiden uns, was wir tun. Wir haben dieses in unserer Hand, das ist unsere Entscheidung. Ich denke an den alten Josua, als er so sieht, wie die Israeliten sich so entwickeln, dann sagte er, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich und mein Haus. Was ihr macht, ist mir wurscht, aber ich und mein Haus. Du kannst für andere Leute nicht sprechen, du kannst nur für dich sprechen. Ich und mein Haus, wir wollen den Herrn dienen. Du kannst nicht einmal für deinen Mann, für deine Frau sprechen. Du musst sagen, ich will dem Herrn dienen. Ob mein Mann, meine Frau, meine Kinder, meine Familie, meine Oma, ob die das machen, das ist es wurscht. Aber ich, so viel es an mir liegt. Und wir müssen uns entscheiden. Wir entscheiden uns auch, auf was für ein Fundament wir bauen. Ob wir Öl mitnehmen oder nicht, wir entscheiden uns. Ob wir ein leichtes Leben leben wollen, das ist unser Geschäft. Und natürlich müssen wir auch die Konsequenzen tragen von der Entscheidung. Nach der Entscheidung für Jesus haben wir ein paar wichtige Entscheidungen noch zu treffen. Welchen Beruf ich wähle, welchen Partner ich wähle, welche Glauben ich wähle, wie werde ich mich an Gott halten. Das sind so Entscheidungen. Alles, unser Leben besteht aus lauter Entscheidungen. Welchen Lebensstil ich werde, leben werde, dafür entscheide ich. Und in 1. Mose 24 haben wir eine ganz schöne Geschichte. Eliezer, der Brautwerber, sucht für Isaac eine Frau und dann entscheidet er sich für eine Frau. Obwohl der Isaac die Frau noch nie gesehen hat, aber der Eliezer, dieser Brautwerber, ein Bild für den Heiligen Geist, er weiß, so wie sein, ja, der zukünftige Herr ist, wie dieser Isaac ist, was er fühlt, was so sein Geschmack ist. Und er hat ein Eid von Abraham genommen. Und jetzt sagt er, jetzt gehe ich. Und jetzt findet er dieses Mädchen, diese Rebekka. Du musst vorstellen, und dann sagt er sich in seinen Gedanken, in seinem Gebet, also wenn diese Frau eine fleißige Frau ist, eine schöne Frau ist und so weiter, das ist dann die richtige Frau für meinen Isaac, für unseren Isaac. Und was passiert, als dann er diese Frau sieht, diese Rebekka sieht und fragt, wem gehörst du? Dann sagt, er gibt ja diese Auskunft, 1. Mose 24, kannst diese Geschichte nachlesen. Dann gibt sie die Information und sie entscheidet sich. Sie drängt sogar die 10 Kamele. Weißt du, wie viel Liter, wie viel Hektoliter so ein Kamel sauft? Die drängt die Kamele und gibt auch den Reisenden, die mit dem Eliezer gekommen sind, gibt auch zu trinken. Also eine fleißige Mädchen und so weiter. Und dann sieht man, das ist die. Und die muss sich entscheiden. Willst du mit diesem Mann mitgehen oder nicht? Und dann später lesen wir, also die zögern, da kommt die Mutter und der Bruder Laban und er sagt, ja, bleib noch hier noch ein paar Tage, noch ein paar Tage. Du siehst, der Teufel versucht, verzögern, hinzuziehen, dass du nicht so schnell marschierst und siehst. Und dann sagt sie, haltet mich nicht auf, ich gehe. Und sie wusste eines, wenn ich mitgehe, da war nicht so wie heute, dass man so im Urlaub zur Mutti fliegen kann oder die Eltern besuchen kann. Nein, das ging für immer, die hat die Eltern nicht mehr gesehen. Lasst mich gehen und haltet mich nicht auf. Das ist also etwas ganz Radikales, eine Entscheidung. Willst du mit diesem Mann mitgehen? Und sie hat sich entschieden, nicht nur wegen dem Reichtum und nicht nur wegen dem Schmuck, was sie bekommen hat, diese Rebekka. Weißt du, das ist interessant, sie hat 2 besondere Schmuckstücke bekommen. Einen Nasenring hat sie bekommen und Armringe hat sie bekommen. Weißt du, ein Zeichen für Dienen und Sklaverei. Verstehst du, Nasenring ist ein Zeichen der Sklaverei. Sie hat so diesen Nasenring bekommen. Also sie diente, sie war eine fleißige Frau. Ihre Entscheidung ist für den Isaac gewesen, ich will gehen, obwohl ich ihn nicht kenne. Würdest du das so machen? Als Mädchen, würdest du da mit jemandem gehen, verstehst du, jetzt komm du, ich kenne jemanden für dich, komm, ich lade dich herzlich ein, bring dich nach dort und dorthin, so Heiratsvermittler. Ich weiß es, wir würden das vielleicht in unserem Kulturkreis das nicht machen, aber damals war das ganz normal. Die Frage ist, wie treffe ich Entscheidungen? Wie treffe ich Entscheidungen mit meinem Kopf, mit meinem Bauch, mit meinen Gefühlen, mit meinen Eindrücken, mit dem, was ich sehe? Wie treffe ich Entscheidungen? Als Christ, nach dem Wort Gottes, wie treffe ich meine Entscheidungen nach den Umständen, so wie dieser Eliezer, er sieht, also das ist eine tolle Frau, das ist eine fleißige Frau, die redet nicht viel, sie macht, sie ist eine praktische Frau. Eliezer achtete die Rebekka und beobachtete sie ganz genau, wie reagiert das Mädchen, wenn ich bitte, kannst du mir ein Glas Wasser geben? Und dann sagt er nicht nur Glas Wasser, ich tränke auch deine Kamele mit, verstehst du? Diese Großzügigkeit. Wir können kleinkariert sein und wir können großzügig sein. Es ist unsere Entscheidung. Wir können faul sein und wir können fleißig sein. Wir können Opfer bringen und wir können ja auf Opfer verzichten. Weißt du, in der Bibel wird uns gesagt, die zweite Meile. Es ist ein Segen, wenn wir die zweite Meile gehen. Es ist Gnade, da müssen wir nicht gehen. Aber es ist meine Entscheidung, ich gehe mit dir und ich mache diesen Weg noch mit dir. So, nach welchen Kriterien entscheiden wir uns? Die Eindrücke sind für uns sehr wichtig. Der Mensch ist immer noch Fleisch und Blut und er geht nach dem, was er sieht. Aber wie beurteilt man das Sichtbare? Wir haben heute so viele Entscheidungen zu treffen in unserem Leben. Jeden Tag neu. Jeden Tag neu. So viel. Wir müssen entscheiden, welche Bank wir wählen. Wir entscheiden uns, wo wir wohnen. Wir entscheiden uns, welchen Beruf wir nehmen, wie viele Kinder wir uns anschaffen. Wir müssen uns über so vieles entscheiden und eine Entscheidung treffen. Da muss man sich Gedanken machen und so weiter. Man kann nicht so leicht drüber hinweggehen. Also das ist mir wurscht alles. Deshalb, wenn uns alles wurscht ist, dann wundern wir uns, wenn wir dann auch in die Wurst landen und zu Brei werden. Verstehst du? Und aus uns nichts wird. Wenn wir eine Entscheidung treffen müssen und wir treffen sie nicht, dann entscheiden andere über uns. Hast du noch nicht gemerkt? Dann entscheidet der Mann oder die Frau, die Kinder. Verstehst du, wenn die Eltern nichts zu sagen haben, dann bestimmen die Kinder dann über die Eltern. Eine Tragödie oft in diesen Familien heutzutage. Oder dann entscheidet der Staat oder das Amt. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das ist eine große Entscheidung. Weißt du, und wir sollen uns immer wieder fragen, habe ich mich richtig entschieden? Habe ich mich für den richtigen Glauben entschieden? Bin ich katholisch geworden? Bin ich evangelisch? Bin ich pfingstlerisch? Was für eine Religion, für eine Weltanschauung, für eine Theologie habe ich angenommen? Ich bin entschieden. Wenn einer eine Entscheidung getroffen hat, dann verschreibt er sich einer Sache. Ich kann nicht anders. Ich muss es. Innerlich. Ob die Leute mitgehen, und das ist in diesem Lied hier zum Ausdruck gekommen, auch wenn niemand mit mir geht. Ich will Jesus nachfolgen. Ich habe mich für Jesus entschieden. Das Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus, ist von Sarah Sunder Singh. Er hat selber dieses Lied durchlebt, dass er nicht nur auf der Couch so als Liedermacher das Lied entstand. Nein, er wurde enterbt als Sikh, also Priesterkaste, wurde ausgeschlossen aus seiner Familie, wurde in die Wildnis geschickt, ist in die Berge Himalayas gegangen, so sagt uns die Geschichte. Und dort hat er sich dann gesagt, Herr, ich bin entschieden zu gehen durch dick und dünn, auch wenn meine Familie nicht mit mir geht, wenn niemand mit mir geht, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Du, es hat Konsequenzen, wenn du dich für Jesus entscheidest. Du kannst nicht mehr überall mitmachen. Da musst du dir Gedanken machen, ist das der Wille Gottes? Und dieses Lied hat eine Geschichte. Am Anfang des 19. Jahrhunderts, als noch Gandhi nicht da war, also als Indien noch ein bisschen so, ja, voll von Hindus war und Hinduismus dominierte damals in diesem Lande, da ist in einem kleinen Dorf in den Bergen Himalayas eine Geschichte entstanden und die möchte ich hier kurz skizzieren, was es bedeutet, entschieden zu sein für Jesus. Da ist eine Familie Christ geworden. Der Vater hat sich bekehrt und dann die Frau und dann die Kinder sind gläubig geworden. Und diese ganze Ortschaft hat zusammengeschlossen. Wir gebieten dir, sag deinen christlichen Glauben ab. Das ist Unfug und was weiß ich, bedroht. Und wenn du nicht absagst, wir bringen euch um alle, miteinander. Und vor den Augen des Vaters wurden die Kinder umgebracht und dann, bevor das passierte, sagt der Dorfhäuptling, hast du noch was zu sagen? Und er konnte nichts sagen, aber dann fing er an zu singen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Dieses Lied hat er angefangen zu singen, da wurde ein Kind nach dem anderen getötet. Und dann sagt er, und jetzt kommt deine Frau dran, hast da noch was zu sagen? Dann singt er, auch wenn niemand mit mir geht, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und dann sagt er, jetzt bist du dran. Und dann singt er, und mit diesem Lied singend ist er dann in den Tod gegangen, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Wenn du und deine Familie diesen Glauben nicht abschwört, wir bringen euch alle um. Der Mann wusste, Denn man wusste, es hat einen Preis. Und Geschwister, weißt du, wir haben hier in Deutschland so leicht und so einfach und spuckt niemand an und schaut niemand schief an und verfolgt niemand und erschießt niemand. Wir kommen nicht ins Konzentrationslager. Bei uns passiert nichts. Aber die Frage ist, sind wir entschieden zu folgen Jesus, wenn es uns mal an den Kragen geht? Das war das Einzige, was mir in den Sinn kam. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich habe Jesus mein Leben ausgehändigt. Ich habe Jesus mein Leben anvertraut und jetzt gehe ich den ganzen Weg konsequent. Und das ist deine letzte Chance. Und als diese Geschichte populär wurde, dann hat Billy Graham dieses Lied dann eigentlich als so sein Lied genommen. Bei den Evangelisationen wurde immer wieder gesungen, wenn die Leute sich bekehrt haben, in der Aussprache daher, ich bin entschieden zu folgen Jesu. Leute, es hat seinen Preis, wenn man Jesus nachfolgt. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Weißt du, alles verlieren. Weißt du, du könntest auch dich befreien. Du könntest sagen, ich sag ab, mir ist doch vollkommen egal, Hauptsache ich rette meine Haut. Nein, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Nun, dieses Lied hat gerade diese Geschichte und die Evangelisationsgeschichte sehr stark geprägt. Billy Graham hat immer wieder das Lied singen lassen mit Leuten, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Es ist einfach, es ist simpel so, aber es kostet was. Wenn niemand mit mir geht, wenn keiner mich versteht, die Welt liegt hinter mir, es ist vorbei, ich muss ein neues Leben beginnen. In vielen Ländern, du bist gleich ins Gefängnis gekommen, du bist gleich verhaftet worden, wenn du Christ geworden bist. So. Aber das Außergewöhnliche ist, nach gewisser Zeit, gerade in dieser Ortschaft, wo dieser Christ da gestanden ist, wo er sein Leben gelassen hat und wo die ganze Familie an einem einzigen Tag ausgelöscht wurde, in diesem Dorf, der Dorfälteste, also der Häuptling, der ruft die Leute zusammen an dem Platz da, wo diese Familie umgebracht wurde und sagt, ich habe mich zu Jesus, für Jesus entschieden. Und die ganze Ortschaft war so ergriffen, und da kam Freude in das Dorf. Weißt du, aber da muss eine ganze Familie zuerst mal ausgerottet werden oder vernichtet werden und sterben. Das ganze Dorf und die Christen sind gläubig geworden, die Leute in diesem Dorf sind gläubig geworden, weil sie gesehen haben, dieser Mann, diese Familie, diese Kinder, die sind in den Tod gegangen und die haben nicht beigegeben. Da muss was dran sein. Da muss was dran sein. Der Tullian hat gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, des Reiches Gottes. Nur entschiedene Christen verändern und verwandeln ihre Welt. Menschen, die entschieden und entschlossen sind. Deshalb sei entschieden für Jesus. Jesus sagt in der Endzeit und im Lukas Evangelium Kapitel 21 von Vers 12, dann sagt er, Verfolgung wird's geben. Ihr werdet vor den Rathäusern gezogen und geschleppt werden, vor den Synagogen, vor den Kirchenältesten, was auch immer ist. Ihr werdet verfolgt werden. Aber wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor dem himmlischen Vater. Der Paulus oder Saulus wäre nie Christ geworden, wenn nicht der Stephanus bereit gewesen wäre, in den Riss zu gehen. Und er sieht den Himmel offen, als er gesteinigt wurde. Und Paulus war der Zeuge und sagte, ja, der ist des Todes schuldig. Ich als Theologe, Rabbiner weiß, der hat Gott gelästert. Der wurde gesteinigt, dieser Stephanus. Und sein Angesicht, das ist das, was den Saul von Tarsus verblüffte, strahlte wie ein Engel. Der geht in den Tod. Und er sieht den Himmel offen und kurze Zeit später begegnet Jesus dem Saul von Tarsus auf der Straße nach Damaskus. Hätte der Stephanus nicht sein Zeugnis abgelegt, Saul von Tarsus wäre nie gläubig geworden. Und wir hätten vielleicht auch das Evangelium noch gar nicht gehört. Aber hier, das Zeugnis eines Märtyrers, einer, der sein Leben in den Tod gegeben hat, dieses entschiedene Leben, ich bin entschieden zu folgen Jesus, hat die ganze Welt verändert. Die ganze Weltgeschichte. Ich denke, ohne diese, denn Stephanus wäre nie das Evangelium bis nach Europa und was weiß ich wo vorgedrungen. Paulus macht in 1. Philipper Kapitel 1, Vers 12 bis 26, das könnt ihr nachlesen, deutlich, dass seine Gefangenschaft, seine Leiden, das Evangelium nicht behindert haben. Im Gegenteil, seine Leiden haben das Evangelium noch weitergetragen. Du musst vorstellen, der Apostel Paulus, sobald er den Mund irgendwo in einer Ortschaft aufmacht, ist gleich Aufstand, ist gleich Verfolgung, da wird er gesteinigt, da wird er wilden Tieren vorgeworfen. Weißt du, alles Problem. Aber gerade diese Skandale, Die erregen Aufmerksamkeit. Aber heutzutage haben die Christen gar keine Skandale mehr. Alles so wunderbar, herrlich, alles in Butter, alles im grünen Bereich. Jesus selbst in Johannes 12, Vers 24, er sagt ganz klar, klipp und klar, das Weizenkorn muss in der Erde sterben und so weiter. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und nicht stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist entschiedenes Christentum. Einfach sein Leben dran geben. Und dass die urchristliche Gemeinde und das urchristliche Christentum war eine entschiedene Sache. Die haben sich so entschieden, so radikal, wir leben für Jesus und wir leben so, wie Jesus gesagt hat, gelehrt hat, uns zu leben. Wir leben, wir tun das. Und deshalb, Tertullian sagt dann einmal, dieser Kirchenvater, siehst du nicht, dass jene mehr hingerichtet werden und desto mehr Menschen hingerichtet werden, desto mehr Menschen kommen zum Glauben, je mehr sterben, je mehr ihr Leben dran geben. Und jetzt kommt für uns, geben wir unser Leben dran? Denk drüber nach. Was müsstest du dran geben? Welche Opfer? Weißt du, Entscheidung hat Konsequenzen. Was für Opfer geben wir hin? Auf was verzichten wir um Jesu Willen? Martin Luther hat einmal gesagt, durch Verfolgung wächst die Christenheit. Dagegen, wo Friede und Ruhe ist, werden die Christen faul und lasch. Aber wo Verfolgung ist, wo Druck ist, wo Spannung ist, wo du Kritik ertragen musst, wo du Verfolgung, weißt, unsere Verfolgung ist heute ganz anders. Dass man dich meidet, dass man mit dir nichts zu tun haben will, dass man dir von der Nase die Tür zuschlägt, dass man, ja, dich nicht ernst nimmt, du bist halt ein Doofer. So von, ja, aus dem letzten Jahrhundert, so ein Konservativer, so ein Fundamentalist. Weißt, die nehmen dich nicht wie voll. Aber das ist unsere Verfolgung. Die Taktik des Feindes ist, weißt du, heutzutage, wenn ich so in der Bibel lese, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht wie eine Verschlinge. Heutzutage habe ich das gar nicht. Ich habe noch keinen Löwen gesehen bei mir, der um mein Haus sich rumschleicht. Weißt du, das wäre ganz einfach, wenn ich wüsste, das ist KGB, Securitas, das ist Stasi, verstehst, die verfolgen. Da sieht man, wenn diese Stiefeln hörst, wie die dann kommen, diese Henker und wieder dein Haus umstellen. Aber heute hörst du das gar nicht. Und das ist das Gefährliche. Du hörst keinen Löwen brüllen, dass man dich abführt, verhaftet und so weiter. Durch Verfolgung wächst die Christenheit, Martin Luther. Dagegen, wo Frieden und Ruhe und Wohlstand, würde ich heute sagen, und Bequemlichkeit ist, ja, alles so ruhig, passiert ja nichts. Da werden die Christen faul und lasch. Durch Verfolgung hat sich das Christentum ausgebreitet. Lies mal Apostelgeschichte 7, ab Vers 54 und 8. Die zerstreut wurden, heißt es, und die haben überall an allen Orten Christus erzählt. Weißt du, einer kommt da irgendwo in dem Kaff und der andere kommt in dieses Gehöft und der andere kommen dort und dort. Ja, wir kommen aus Jerusalem, dort ist eine Christenverfolgung. Und erzählen sie, was dort alles passiert. Und die, die so zerstreut waren, die haben überall, wo sie hinkamen, Hausgemeinden gegründet. Bis nach Antiochien. Verfolgung ist ein Sturm, den Gott manchmal zulässt, damit sein Wort ausgestreut wird. Kennst du Löwenzahn? Weißt du, wenn Löwenzahn so verblüht ist, da bildet sich da so silbrige Schale, so ein Früchtchen. Und dann kommt ein Wind und er pustet die ganzen Samenkörner durch die Gegend. Und das ist, wie das Wort Gottes sich verbreitet. Weißt du, durch Stürme. Plötzlich, ja, die ganze Wiese voll. Und fragst, wie kommt das? Verstehst du, wir haben doch gar keinen Löwenzahn ausgesät. Durch die Stürme wird der Same Gottes ausgestreut. Durch Schwierigkeiten, durch Probleme. Hast du gehört, da sind so welche in unser Dorf eingezogen oder in unserer Stadt oder in unserem Kiez. Die sind ganz extrem. Verstehst du, ihre ganze extreme Geschichte und was weiß ich, was sie dann alles erzählen, so schlimm ist es gar nicht. Aber die Leute machen es schlimmer, als es ist. Lass dich nicht abschrecken. Es geht um das Königreich Gottes. Und Gott hat zu seinem Weg, wie er das Königreich baut, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch den Geist Gottes, wird das Reich Gottes gebaut. So plötzlich fliegen diese Samen, warten noch ein paar Tage, dann wird hier auch alles weiß sein. Ich kenne das. Da musst du Fenster zumachen, dass nichts in die Wohnung reinkommt von diesen ganzen Blüten. Die Frucht der Verfolgung kommt auf verschiedene Wege zustande, verstehst du? Und Gott hat so seine Absichten. Seine Absichten sind nicht Leiden. Weißt du, du bist entschieden, Jesus zu folgen. Du denkst, ach, das ist Weltuntergang für mich. Nein, du sollst die Gläubigen stärken. Wir haben in den Apokryphen da eine schöne Geschichte. Da ist eine Mutter und ihre 7 Söhne und die sollen dem Glauben abschwören, aber die Mutter ist so tapfer und sagt, Kinder, wir schwören nicht unseren Glauben ab. In der Bibel, bei uns in der Apokryphen, eine ganz tolle Geschichte. Und alle bleiben fest bei Gott und alle bleiben bei dem Herrn stehen, bei ihrer Entscheidung, beim Gesetz und so weiter. Und die bleiben tapfer, auch wenn einer nach dem anderen dahingerafft wird. Aber die werden gestärkt. Die Verfolgung kann andere Gläubige stärken. Paulus sagt in Philipper Kapitel 1, Vers 13, als er da verhört wurde und befragt wurde, und er muss sich verteidigen, und weißt du, das war ein Skandal. Und er sagte, das ganze Prätorium, das ganze Gericht hat gehört das Evangelium. Wie würde das Evangelium sonst zum Gericht kommen? Wie würden die Menschen die Wahrheit erfahren, wenn nicht durch solche Einsätze? Durch die Zerstreuung der Christen hat sich das Evangelium verbreitet und eine ganz starke Wirkung gehabt. Du, wenn die ihr Leben drauf lassen, wenn die Haus und Hof und Kind und Weib und auf alles verzichten, da muss was dran sein an der ganzen Geschichte. Jemand hat einmal gesagt, wenn man den Glauben nicht mit seinem Leben unterschreiben kann, ist der Glaube nicht wert, dass man überhaupt glaubt. In den ersten 3 Jahrhunderten, da waren Soldaten, Offiziere, die waren entschieden für Jesus und sie haben das Evangelium weitergetragen. In Köln, am Anfang des ersten Jahrhunderts, da wurde ein Soldat als Faschingsprinz gewählt und er sagt, nein, ich nehme dieses Amt nicht an als Faschingsprinz. Der wurde als Märtyrer, sogar Karneval hat seine eigenen Märtyrer, weil dieser Soldat, der hat es nicht angenommen, diese Wahl Faschingsprinz. Die wollten nur, dass er mitmacht und die Christen haben gesagt, wir können nicht Karneval, das Fleisch lebe, veranstalten, was sie dort in Rom, in Köln machen wollten. Weißt du, so beginnt das Neue Testament mit Verfolgung. Was heute fehlt, ist, vielen Christen fehlt, Gott möge Gnade schenken, ist Zivilcourage. Ich glaube das und ich stehe dazu und egal was es kostet, viele Christen scheuen sich, zu Jesus zu bekennen. Sei ein entschiedener Christ. Das ist mein Appell, meine Aufforderung. Zögere nicht, zaudere nicht, schieb diese Entscheidung nicht auf und sag, nein, jetzt habe ich mich entschieden und jetzt bleibe ich dabei. Für mich gibt es kein Zurück. Das Kreuz steht vor mir. Die Welt ist hinter mir. Weißt du, du bist schon zu weit gegangen. Du hast schon so vieles aufgegeben um Jesu Willen. Du hast dich entschieden. Weißt du, und du hast so manche Erfahrungen mit Jesus und mit Gott und Heiligen Geist gemacht. Weißt du, und das sind alles so Meilensteine in deinem Leben. An denen kannst du nicht mehr vorbeigehen. Ich bin entschieden. Die Welt liegt hinter mir. Und ich habe eines festgestellt. Nur überzeugte Menschen können andere überzeugen. Egal was es ist, ob es Staubsauger ist oder der Heilige Geist. Oder der Himmel. Weißt du, du musst überzeugt sein. Wenn du nicht überzeugt bist für deine Sache, für deinen Glauben, für deine Einstellung, für deinen Lebensstil, die anderen werden nicht abnehmen. Und die werden es nicht glauben. Also bitte, was ist der Beweis bei dir? Und mit jeder Entscheidung schließe ich aus, das kann ich nicht mehr mitmachen. Ich muss mich trennen. Dann musst du irgendjemand absagen. Also du entscheidest dich für den Herrn Jesus, dann musst du hier für deine Weltfreundschaft kündigen. Man kann nicht zwei Herren dienen, heißt das einmal in der Bibel. Denke nicht nur an die Verluste, was du hier jetzt aufgibst, auf was du verzichtest, sondern denk an die Gewinne. Ich werde die nächsten Tage über die Gewinne sprechen. Vielleicht über den Himmel, was du im Himmel alles bekommst. Du wirst verblüfft sein. Weißt du, du hast noch gar nicht gehört, was alles auf dich wartet. Blätter mal in dem Katalog Gottes, was er alles für dich vorbereitet hat, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, keines Menschen Herz je geglaubt hat. Das hat er für dich vorbereitet. Weißt du, die Krone des Lebens. Richard Wurmbrand schreibt in seinem Buch Gefoltert für Christus, da irgendwie ist eine Geschichte irgendwo in Sibirien, da sind einige Frauen, Mädels, die sollen dem Glauben abschwören und sind im Gefängnis natürlich, und der Gefängniswärter und seine Mitarbeiter machen da Spaß und belustigen sich über die Christen, wie dumm die sind und was weiß ich. Und die müssen da draußen, es ist kalt draußen, also leicht bekleidet stehen, verschießt im Frost, und da wird, und wenn die schwach werden, dann hieß es nachher, wo ist denn euer Glaube, wo ist euer Gott, was da passiert? Und da ist eine nach der anderen schwach geworden und ohnmächtig geworden, und gut, dann hat man wieder sie eingesperrt bis zum nächsten Mal. Und da war ein Mädchen, war so im Herrn, betet in anderen Sprachen, und die hat durchgehalten. Und was passiert? Und dann kommt der Gefängniswärter rausgesprungen und sagt, du bist noch nicht umgekippt, du bist noch nicht erfroren, du bist nicht ohnmächtig. Dann guckt er hin und dann sieht er über dieses Mädchen eine Krone. Und dann sagt, lass mich hier stehen. Ich stehe jetzt hier für dich, geh rein wieder ins Gefängnis. Und er ist Christ geworden, dieser Gefängniswärter, weil er die Krone gesehen hat über das Mädchen, ihren tapferen Glauben, ihre Kühnheit, ihr Bekenntnis zu Jesus Christus, und ist Christ geworden. Und man hat ihn nachher eingesperrt, und das war noch zur Zeit Stalins angeblich, also wo man über Leichen gegangen ist. Glaubende sind Sieger, die fest überzeugt sind, auch wenn sie noch schwach sind und auch wenn sie noch nicht alles verstehen, auch wenn sie ihnen vieles unbekannt ist. Mach keine Kompromisse, sei entschieden und geh den Weg, den du eingeschlagen hast, das ist der Weg. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der muss sich selbst verleugnen. Weißt du, was das heißt, sich selbst verleugnen? Ich bin nicht. Ich existiere nicht mehr. Ich lebe nicht mehr. Christus lebt jetzt in mir. Dass er sich selbst verleugnen, die gibt's nicht mehr. Und ich bin eigentlich wurscht. Kompromisse, die zahlen sich nicht aus, die lohnen sich nicht. Sie rächen sich bitter und sie bringen einem überhaupt nichts. Und ich möchte ganz kurz sagen, bleib bei deiner Entscheidung, auch wenn du noch so schwach bist, auch wenn es noch so kompliziert und schwierig ist. Viele denken, mit Kompromisse, da kann ich die Probleme leichter lösen. Nein, die ziehst du in der Länge nur die Probleme. Du verlängerst den Weg, deinen Leidensweg. Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Sei entschieden. Wenn wir die falschen Leute bei einer Bergtour mitnehmen, verstehst du? Die falschen Leute, die nicht richtig ausgerüstet sind, nicht klettern können oder wollen, die nicht richtig motiviert sind, die keine Lust haben, die Höhenängste haben und so weiter, trenn dich von diesen Leuten. Die werden dir nur ein Ballast werden. Weißt du, die werden dir nur Schwierigkeiten machen, die werden dich behindern. Sei entschieden, auch wenn niemand mit mir geht. Schau nicht nach links und schau nicht nach rechts, wer mit dir mitgeht, wenn Gott dich ruft. Sei entschieden. Menschen, die nicht von Gott berufen sind und gerufen sind, die werden dir nur Ballast sein. Kompromisse sind nur Belastungen für uns, meine Lieben. Bleib auf dem Weg, bleib bei deiner Entscheidung. Das, was du einmal im Licht geschaut hast, in der Herrlichkeit Gottes, im Glauben, im Gebet, das bezweifle nicht, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Anfechtungen kommen, wenn es mal nicht läuft, wenn du Leerlauf hast. Wenn Gott wirkt, hast du viele Followers, die dir nachlaufen und sagen, jawohl, Halleluja, Lob und Dank. Aber wie ist es, wenn mal nichts passiert? Wenn du keinen Erfolg hast, wenn du nur Misserfolg. Weißt du, Israel hat auch eine ganze Menge Pöbelvolk dabei gehabt. Die sagen, Gott ist mit Israel, durch diese 10 Plagen hat er sie aus Ägypten rausgeführt. Ich will mitgehen, Gott wird sie segnen. Und die sind mitgegangen. Aber dieses Pöbelvolk hat Israel nur Schwierigkeiten gemacht. Dieses Pöbelvolk hat sie Israel nur aufgehalten. Und wir haben überall viel Pöbelvolk. Auch in den christlichen Gemeinden. Weißt du, die wollen gesegnet werden. Die haben gesehen, du bist geheilt worden. Die haben gesehen, Gott segnet dich. Du hast Erfolg, finanziell, beruflich, familiär, wie auch immer. Ich will das auch haben. Aber sie sind nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Sie sind nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Und du siehst, sobald sich dann in Israel dort ein bisschen Schwierigkeit auftaucht, ein bisschen Wassermangel gab oder bis irgendwelche Schwierigkeiten gab, dann haben sie gesagt, lasst uns zurückgehen oder lasst uns das goldene Kalb bauen. Wir brauchen, der Moses kommt nicht mehr zurück, jetzt brauchen wir einen anderen Führer. Das waren, die haben ein Problem gemacht. Das sind die Problemmacher. Und deshalb nimm niemand mit, den Gott nicht an deiner Seite gestellt hat. Und geh mit niemand. Weil diese Entscheidung, dass du den Weg mit Gott gehst, auch wenn niemand mit mir geht, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Dieses Lied hat in sich. Vielleicht geht es dir vielleicht auch so wie diesen Dorfbewohner, diesen Bauern dort, der Christ wurde. Dir fällt nichts ein, aber du kannst nur eines sagen, oh Gott, ich bin entschieden. Ich habe mich entschieden und mich entschlossen, dir zu vertrauen. Ich habe mich entschlossen, einfach ja dir zu dienen mit allem, was ich habe, was ich bin, was ich kann. Auch wenn die Prüfungen schwer werden, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Der Weg ist nicht einfach, dieser Lebensweg. Das Leben ist überhaupt nicht einfach, aber mit Jesus zu gehen, das ist nicht kein Spaziergang, so wie manche Leute denken, ja, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Es ist Herrlichkeit zu gehen. Aber das musst du auch richtig verstehen. Die meisten verstehen es nicht richtig. Weißt du, du hast Sieg. Und dann nach dem Sieg kommt die Prüfung. Denk an Elia auf dem Karmel. Da fällt das Feuer vom Himmel. Groß ist der Herr, groß ist der Herr. Verstehst du, das schreien sie alle. Da ist die Begeisterung groß. Aber dann kommt die Anfechtung für den Propheten. Als die Isebel sagt, morgen um die Zeit wird dein Kopf rollen. Pass auf. Morgen um die Zeit. Zuerst ist man ganz in Gottes Hand, doch dann plötzlich ist man ausgeliefert. Kommt man sich vor, ich bin jetzt der Isebel ausgeliefert, um Himmels Willen. Oh Gott, wie soll es mit mir weitergehen? Bleib entschieden. Du hast im Glauben angefangen und sollst nicht im Zweifel aufhören. Denk drüber nach. Bleibe entschieden, bleibe am Ball. Auch wenn schwierig die Sache wird, mach keine Kompromisse. Ich will sterben, lieber Gott, nimm meine Seele, ich bin nicht besser wie meine Väter. Das ist Elia. Das ist Elia nach der großen Show. Da 800 Baalspriester, die werden da gekillt. Weißt du, durch Kompromisse. Da dieses Weibstück hier, diese Isebel, will die Kontrolle übernehmen. Und der Teufel möchte diesen Elia ausschalten, ihn lahmlegen, dieses Feuer löschen, das Gott angezündet hat. Und genau das ist es. Der Teufel möchte das Feuer des Heiligen Geistes in unserem Leben löschen oder vermischen. Denn du stehst dem Teufel im Weg durch deine Entscheidung. Deine Entscheidung. Die Bibel sagt immer wieder, bleibe, 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 bleibe. Bleibe bei dem, was du erkannt hast. Bleibe bei dem, was du erlebt hast. Das ist Entscheidung, entschieden. Bleibe so, wie Gott dich geführt hat, was er in deinem Leben offenbart hat. Und wechsle nicht die Offenbarung jeden Tag wie dein Unterhemd. Bleibe bei dem, was du mit Jesus erlebt hast, auch wenn es nicht viel ist. Also wir denken manchmal, wir müssen gewaltige Dinge erleben. Nein, wir müssen nur dem Heiland nachfolgen, das ist alles, wie er führt. So, bleib bei dem, wie Gott dich entwickelt hat und jeder wird anders entwickeln. Bleib in dem, wie du gewachsen bist. Gott hat dich so zubereitet, dich so berufen, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Bleibe entschieden. Du musst nur diese Entscheidung treffen. Nein, 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 nein. Verstehst du? Du musst stur schalten. Lass dich vom Teufel nicht stoppen und aufhalten oder ausbremsen. Verliere nicht deine Begeisterung. Wenn du die Entscheidung verlierst, verlierst du deine Begeisterung, deine Freude, den Spaß an der ganzen Geschichte. Aber du bist entschieden, dann bleib dabei. Mit deiner ganzen Leidenschaft, mit deiner ersten Liebe, bleib dabei. Ich liebe Jesus, egal, auch wenn alles untergeht, auch wenn ich alles verliere. Paulus fragt die Galater einmal so ganz nebenbei, ihr lieben Galater, ihr habt so gut angefangen, ihr liefet ganz fein, wer hat euch aufgehalten? Wer hat euch von dieser Entscheidung abgebracht, so abgeluchst. So viele Leute haben sich entschieden, mit Jesus zu gehen, in der Gemeinde zu sein. Und da kommen ein paar Doofe und sagen, du, da drüben passiert was ganz Großes. Da sind sie dort drüben. Und dann merken sie auch, die Leute kochen auch mit Wasser. Verstehst du? Und drüben wird auch ganz normal gepredigt aus der Bibel. Und da ist nichts Außergewöhnliches. Die Menschen suchen ständig außergewöhnliche Dinge. Das Außergewöhnliche kommt erst, wenn du drüben im Himmel bist. Komm in den nächsten Tagen in den Gottesdienst. Ich werde dir noch einige Sachen sagen, was du noch nie gehört hast. Und wahrscheinlich auch nie hören wirst. Weil Dinge, die Gott mir offenbart hat, was kein Auge gesehen hat, das kriegst du nur, wenn du im Geist bist, entrückt bist in den dritten Himmel. Dann siehst du diese unaussprechlichen Dinge. Aber bleib bei deiner Entscheidung. Und vielleicht musst du heute ein wenig bisschen zurückkommen zu dem, was du am Anfang mal warst, in der ersten Liebe, im ersten Feuer, nach deiner Bekehrung. Wie war es nach deiner Bekehrung? Denk darüber mal nach. Da hättest du jeden umarmen und küssen können und sogar ablecken können, wenn es sein musste. Verstehst du? Da war alles egal, hast nicht gefragt, bist du Deutscher, bist du Türke, bist du was? Ach, da haben wir eine große Liebe für den Menschen gehabt. Sogar die Bäume, die Wiesen, die Vögel waren total anders. Die ganze Natur war anders. Und jetzt sind wir so kritisch. Wer hat euch aufgehalten? Galater. Weißt du, die ganze Kritik, diese ganze Nörgelei, die ganze, weißt du, dein Geschmack ist verdorben worden durch die ganzen Feinschmeckereien. Nur noch Süßes, 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 Süßes. Komm wieder zurück zur festen Speise. Komm wieder zurück zum einfachen, schlichten Evangelium. Das Kreuz, der Name Jesus, das Blut Jesu Christi sind so simpel. Das sind diese Fundamente. Zurück zum Ursprung der Dinge. Wer Kompromisse eingeht, der weicht von diesem ursprünglichen Plan Gottes ab, verliert sogar die göttliche Berufung. Also der Teufel arbeitet so langsam, so ja, Stück für Stück. Das, was Gott dir gezeigt hat, das glaub weiter, auch wenn du in einem Funkloch im Augenblick bist. Weißt du, kein Empfang, der inspiriert nichts. Lies die Bibel, da spricht dich nichts an. Bist im Gottesdienst, der Prediger sagt dir nichts. Verstehst du, die Predigt hörst du und hörst, aber was ist, ich werde nicht angesprochen. Ist Funkloch, wir haben manchmal Funklöcher. Verstehst du, da kommst du in ein großes Straßen, lauter Hochhäuser, verstehst du das auch vom Funkloch, obwohl der Sender gar nicht so weit weg ist. Bleibe standhaft, bleibe auf dem Weg, lass dich von diesem Kurs nicht abbringen, auf die Bahn, wo du jetzt hineingegangen bist, dafür, wo du dich dafür entschieden hast, bleib dabei, bleibe standhaft, bleibe ein Zeuge Jesu Christi, steh zu deinem Zeugnis. Und da musst du nicht große Zeugnisse erzählen, weißt du, wie du geheilt worden bist, wie du das erlebt hast. Nein, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich habe mich bekehrt. Ich habe den Heiligen Geist empfangen. Ich bin ein Kind Gottes. Mein Name steht im Himmel. Ich lebe für die andere Welt. Steht es zu deinem Zeugnis, wie Gott dich geführt hat? Das bin ich. Du musst nicht die Führung eines anderen übernehmen, an jemand anders kopieren. Die meisten Christen versuchen andere Brüder und Schwestern, Evangelisten und was weiß ich, zu kopieren. Ich möchte auch so mal stehen. Ja. Du möchtest auch so stehen und predigen vielleicht wie Reinhard Bonnke. Aber Reinhard Bonnke ist in Florida und ist krank, hat Prostatakrebs. Verstehst du jetzt? Bringt ihm seinen Feierabend dort zu. Ab und zu mal steht er auf und predigt mal ein bisschen. Aber was ist aus diesen großen Männern und Frauen geworden? Wir leben nicht, um nur eine Show abzuziehen, um große Kampagnen zu machen. Wir leben für Christus. Das ist unsere Berufung. Ich habe mich entschieden, für den Thron zu leben und mit Christus eines Tages zu regieren. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Deshalb, mir ist vollkommen egal, wie viel Erfolg ich hier habe. Und wenn ich hier keinen Erfolg habe, dann habe ich auch Erfolg. Auch wenn ich keinen Erfolg habe, ist Erfolg in meinem Leben. Dann hat der Herr etwas in meinem Leben getan. Weißt du, dann hält er mich trotz den Misserfolgen, trotz den Schwierigkeiten, trotz den Kämpfen. Bleibe fest, lass dich nicht erschüttern. Du hast Jesus erlebt und du weißt, wie der Herr Jesus ist. Und ich sag dir, weißt du, was in den letzten Tagen der Heiland erlebt hat? Katastrophe. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Weißt du, was du da singst? Denk drüber nach ein bisschen. Weißt du, beim Herrn Jesus gehen die Leute alle weg. Zuerst sind Tausende mit ihm. Hatte zuerst mal 70 Jünger, dann hat er mal 12 Jünger. Und dann am Schluss hat er gar keinen mehr, außer Johannes und die Mutter Maria und ein paar Frauen. die ihm nachfolgten. Er ist am Kreuz allein, splitternackt, hängt er dort am Kreuz. Das war der Herr Jesus. Und sie haben mich alle verlassen, sagt auch Paulus. Alle zuerst mal, oh, dieser große Theologe. In ihm ist eine große Weisheit, ja. Aber die alle verlassen. Und das erlebt jeder Mensch. Jeder Mensch erlebt das Kreuz. Bist du entschieden, ihm zu folgen? Und da singen wir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir. Weißt du, was das Kreuz ist? Dass du selber dort hängst. Dass du angenagelt bist oder angefesselt bist. Du kannst überhaupt gar nichts tun. Da hängst du. Manchmal hängst du durch. Oder weißt du, was manche Früchte machen müssen? Die müssen reifen. Und die hängen am Baum. Bis der Bauer kommt und pflückt. Und so hängst du auch manchmal. Oh Gott, ich hänge, ich hänge. Ja, du hängst, um zu reifen. Das Kreuz ist der Platz und der Ort deiner Reife. Und da wirst du schlau und da wirst du klug. Petrus und Johannes sind vor dem Hohen Rat. Und die haben ihnen gedroht, sagt nichts mehr in dem Namen Jesu. Könnt von Moses reden, könnt von Gesetz reden, könnt von Opfer reden, könnt vom Zehnten reden, könnt von alles reden. Aber ja, nicht Jesus. Und was sagt Petrus? Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Das ist Entscheidung. Das, was du erlebt hast. Und ich habe ein Problem, was ich hier anschneiden möchte. Die meisten Leute haben nichts erlebt. Darum sind sie auch nicht entschieden. Hätten sie was erlebt, dann würden sie Feuer und Flamme sein. Dann würden sie zu der Sache stehen. Wir können es nicht lassen. Das, was ich erlebt habe. Wenn du deine Erfahrung, deine Erlebnisse verleugnest, dann verleugnest du Jesus. Petrus hat den Herrn zweimal verleugnet. Also dreimal dort bei der Kreuzigung, aber zweimal in seinem Leben insgesamt. Einmal in Jerusalem und das andere Mal in Antiochien. Weißt du was, die Judaisten kamen zuerst, Petrus, oh, dieser Apostel Jesu Christi, öffnet den Heiden die Himmelstür und nun schau im Haus des Cornelius, was da alles passiert. Und dann kommen die von dem Jakobus, diesen Konservativen, die Judaisten, und plötzlich setzt er sich auf der anderen Seite. Bleibt nicht mehr bei dem, was er erkannt hat, wie Gott ihn geführt hat damals, als der Herr sagte, nenn niemand unrein, was Gott gereinigt hat. Und Gott hat dir gezeigt, du, die Menschen haben auch eine unsterbliche Seele. Die brauchen auch Jesus, auch wenn sie Heiden sind. Gott hat dich bekehrt. Und weißt du, Gott bekehrt uns von unseren Sünden, aber Gott bekehrt uns auch von unseren Vorurteilen. Und vielleicht hast Gott dich bekehrt von deinen Vorurteilen und plötzlich da kommt irgend so ein frommer Bruder oder Schwester. Du bist in der Freiheit Gottes berufen, aber dann kommen die und sagen, das musst du tun und das musst du tun und das musst du tun. Und das steht auch in der Bibel. In der Bibel steht so vieles. Ich weiß, ich bin schon über 50 Jahre Pastor. Ich weiß, was die Leute da rummachen. In der Bibel steht, die Schwestern müssen Kopf bedecken, ihr müsst das machen, ihr müsst dies machen und so weiter. Mit lauter Vorschriften und Regeln. Meine eigene Tochter, ich habe mit der große Probleme gehabt. Weißt du, da kamen sie mit Leuten zusammen, als das erste Kind kam und dann sagt sie, ich kann nicht in den Gottesdienst gehen. Da habe ich gesagt, warum denn? Ich bin unrein. Weil es in der Bibel irgendwo steht, wenn eine Frau ein Kind entbunden hat, ist sie so und so viele Wochen unrein. Was für ein Unfug. Weißt du, was Gott gereinigt hat, das ist rein. Nur weil irgendwelche Schwester da irgendwelchen blöden Gedanken hochgebracht hat und in der Bibel, da steht's, schau her, da steht's. Es steht in der Bibel sehr viel. Aber vieles ist Gesetz. Wir sind unter der Gnade. Halleluja. Und wenn Gott dich so geführt hat in der Freiheit, ich habe in Heilbronn in der Gemeinde gehabt, weißt du, ich habe eine schöne, bunte Gemeinde gehabt. Die einen haben so einen großen Hut gehabt, wo wenn die da gebetet haben, weißt du, so diese Hüte, das war was Tolles. Die anderen rumänischen Geschwister oder russischen Geschwister, die hatten Kopftuch. Oder unsere Koreaner Geschwister, die waren barfuß immer im Gottesdienst. Verstehst du? Und ich habe eines gesagt, ihr könnt sein, wie ihr wollt. Aber bitte versucht nicht, die anderen zu bekehren. Es ist nicht euer Auftrag. Jeder soll seiner eigenen Meinung gewiss sein. Und das ist nämlich Evangelium. Wir sind zur Freiheit berufen. Deshalb geht die mit dem Hut nicht in die Hölle und die mit dem Kopftuch auch nicht in den Himmel. Und die barfuß ist, die kommt auch nicht dem lieben Gott näher. Verstehst? Gott liebt uns alle. Er sieht das Herz an und nicht das Äußere. Ach, ich könnte euch Geschichten erzählen, wie, was fromme Leute alles erzählen. Wenn es so heiß war und so weiter, dann, und die Schwestern so nur kurzärmlich waren, oh, das ist Sünde, so geht man nicht im Haus Gottes, vor allem die aus dem Katholischen kamen und so weiter, dann, weißt du, wenn ihr die Hände hochhebt, dann stinkt's in der Umgebung, was die alles erzählt haben, lauter Blödsinn. Gott hat uns geschaffen, Gott liebt uns, ob wir so sind oder so sind, wir sollen aufhören, gesetzlich zu werden, wir sollen gnädig sein. Und Gnade üben. Nicht nur, dass wir die Gnade von Gott haben über unsere Sündenvergebung, sondern die Gnade, dass wir auch anderen gnädig sind. Und anderen Menschen nicht kritisieren und verdammen, nur weil sie jetzt anders sind wie wir. Oh, was glaubst du? Der liebe Gott ist so vielseitig und vielschichtig. Ich habe einen großen Spaß gehabt, den Wilhelmer im Zoo dort in Stuttgart. Das war so schön. Gerade im Affenhaus, verstehst du? Da waren Affen mit so langer Nase. Die anderen Affen waren mit einem kurzen Nase. Und einem langen Schwanz dafür, verstehst du? Und das war so schön. Und ich konnte stundenlang zugucken. Die Vielfalt in der Schöpfung Gottes. Und Gott hat uns in der Vielfalt geschaffen, Geschwister. Und wenn du das einmal gelernt hast, die Vielfalt Gottes. Gott hat 12 Stämme Israels gehabt. Und Gott hat gesagt, und wenn jetzt ihr bedrängt seid, wenn ihr belagert seid und so, dann müsst ihr alle zusammenstehen und zusammenhalten und dann geht wieder jeder in seinen Revier. Verstehst? Wir Einheit und Vielheit, auch bei den Aposteln. Also ich schnall da ab, Jesus hat die Aposteln so nacheinander erwählt. In den nächsten Tagen werde ich darüber sprechen. Einen Zeloten, einen Pharisäer, einen Zöllner und die alle zusammen. Und die sollen alle zusammen fürs Reich Gottes arbeiten, in ihrer Vielfalt. Und der eine erreicht so die Leute und der andere erreicht die Leute anders. Sei entschieden. Verleugne den Herrn Jesus nicht. Sei entschieden und geh den Weg, den Gott für dich gezeichnet hat. Mach keine Kompromisse. Kompromisse sind so trojanische Pferde. Da kommt der Teufel irgendwie und schleicht sich ein und ist dann plötzlich in deinem Leben drin. Wir glauben, wir bekommen etwas geschenkt. Wie diese Trojaner dort, oder in Troja, diese Leute, wir kriegen was geschenkt, so ein wunderbaren Gaul, so ein Holzschwert, so ein Denkmal. Verstehst du? Ich sag dir eines, der Teufel schenkt dir nichts, und in dieser Welt wirst dir auch nichts geschenkt. Vergiss es. Weißt du, du denkst, da erfahre ich Hilfe, wenn ich jetzt das und das mache. Sei entschieden, und du wirst gesegnet sein. Und der Herr sagt, höre auf mein Wort, tu das, was ich dir sage, und nicht irgendwie, weil, welche faule Kompromisse in deinem Leben. Der Teufel versucht, die Gemeinde zu unterwandern, die Gläubigen zu unterwandern, etwas zu unterjubeln, so einen trojanischen Gaul. Plötzlich sitzt er drin und dann feierst du und bist happy und glücklich und so weiter und dann brechen die aus. Und du weißt, was da passiert ist in Troja. Das ist die schlimmste Versuchung für die Gemeinde Jesu, für die Christen, für uns alle Gläubigen. Weißt du, diese Unterwanderung. Wir haben eine Geschichte in der Bibel und ich möchte diese Geschichte ganz kurz streifen, nur bleib entschieden, bleib kompromisslos, geh deinen Weg, geh deine Straße zu Ende, es sind nur noch ein paar Meilen, dann bist du zu Hause. Es wird nicht mehr 1000 Jahre dauern. Da ist die Geschichte von Biliam, 4. Mose 22 bis Kapitel 25. Die Geschichte von Biliam. Weißt du, dieser Balak hat ein Problem. Die da unten, die Gemeinde Israel da. Oh Gott, segnen sie, die Wolken soll es bei denen. Jeden Tag holen sie da frische Brötchen und was weiß ich, die werden wunderbar versorgt. Und die wollen durch mein Land gehen. Verfluche sie, Biliam. Verfluche sie. Und dann holt er sich diesen Berufswahrsager oder Flucher. Verfluche. Und er kommt und Gott sagt zu ihm, du kannst nichts machen, was du willst. Weißt du, das Volk lebt in einer Ordnung und solange das Volk in Ordnung lebt, ich kann nichts machen. Und solange Kinder Gottes und soweit wie die Kinder Gottes in der göttlichen Ordnung leben, so wie Gott sie geführt und geleitet hat, da ist alles quadratisch, alles perfekt. Da kann der Teufel wüten, so viel er will, Voodoo-Zauber machen, so viel er will. Da kann er den William X und William Y bringen, die können nichts bewirken. Gott hat das Volk, die sind perfekt, guck mal, die sind so vollkommen, die singen, beten den ganzen Tag, loben den Herrn. Und William fühlt sich wahrscheinlich geehrt und sagt, ja guck mal, die rufen so einen Menschen wie ich, so viel Ehre, so viel Geld habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Denk diese Geschichte nach. Und schließlich wird es ihm unheimlich, er kann nicht verfluchen, da geht es von einem Altar zum anderen, ich will das nicht lang dann dieser Geschichte machen. Er sagt, ich kann nicht. Und hier, da sprach Balak zu Bilam, was tust du an mir? Ich habe dich geholt und holen lassen, dass du meine Feinde verfluchst und sieh, du segnest sie noch. Ja? Und dann passiert etwas. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Du kannst gar nichts machen, Balak. Ich gebe dir nur einen Ratschlag. Vermisch dich mit ihnen. Schick deine Mädels runter, mach da eine Fete und so weiter und du wirst sehen, was da passiert. Und Bileam war der größte Giftmischer, den es überhaupt gab damals. Und macht ein Fest, versucht die Leute da zu verführen, dass sie euch vermischt. Weißt du, bleibe entschieden, bleibe allein, geh deinen Weg allein, egal was passiert. Du bist glücklich und du bist gesegnet. Und manchmal ist es besser, es ist, du weißt gar nicht, was die da oben fummeln oder machen. Weißt du, es ist besser, du weißt es nicht. Weißt, viele Leute haben schwache Nerven. Sie sind nicht schwindelfrei. Wer keine gute Lungen hat, weißt du, der kann auch keine, diese ganzen Tiefen nicht ertragen, die Tiefen Satans. Unsichtbare Mächte, die planen was. Aber die können nichts ausrichten, solange du entschieden bist. Die können dich nicht zu Fall bringen, solange du sagst, ich gehe gerade meinen Weg. Ich gehe mit dem, was Gott mir gegeben hat. Ich werde nicht fremden Göttern räuchern. Ich werde mich nicht verführen lassen zur Treulosigkeit. Und ja, Bileam, Balak, das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Vermisch dich. Vermisch dich. Und solange dein Leben unter Gott ist, bist und du in bester Ordnung bist, kann der, die Hölle, kann der Teufel nichts in deinem Leben ausrichten. Bleib auf deinem Weg. Und Bileam versucht jetzt nur noch hier zu ermutigen, diesen Balak. Balak, ich kann nicht verfluchen, aber ich kann dir einen Rat geben, mach das. Dieses Volk sind nicht wie die Heiden. Dieses Volk betet nicht andere Götter an. Weißt du, und solange sie keine anderen Götter anbeten, sind sie immun gegen alle Flüche, gegen alles. Und solange du konsequent deinem Heiland nachfolgst, hast du Widerstandskraft und hast du Frieden und Freude und gedeihst und entwickelst dich. Aber sobald du den kleinen Finger gibst, dann ist der Teufel los. Dieses Volk, sagt Bileam, soll besonders wohnen. Es soll exklusiv sein, also die Israeliten damals. Und Bileam segnet zwar Israel, aber sein Herz ist nicht dabei. Und er ratet hier, Konflikte zu verursachen, zur Vermischung des Volkes mit diesen Moabiter Frauen und einfach vom Weg abzubringen. Der Teufel versucht uns mit allen Mitteln vom Weg abzubringen. Finanziell, da kriegst du eine gute Arbeitsstelle, aber da musst du bestimmte Dinge tun. Lügen vielleicht. Oder irgendwie Rücksicht nehmen auf den und jenen. Und das ist, was der Teufel macht. Der Teufel versucht, dich in ein fremdes Joch einzuspannen und irgendwie, ja, dass du mit den Ungläubigen dich abgibst und mehr mit den Ungläubigen abgibst, wie du solltest. Weißt du, wir können nicht vermeiden, dass wir mit ungläubigen Menschen zusammenkommen. Aber die Bibel sagt, Psalm 1, sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen. Und die Spötter, eigentlich heißt es, wo die Gottlosen sitzen. Gottlosen sind solche Menschen, nicht die Heiden. Die Heiden sind keine Gottlosen. Die Gottlosen sind Menschen, die mal Gott gekannt haben, mal mit Gott zusammen waren, mal für Gott sich entschieden haben, aber die nicht mehr auf dem Weg sind. Die wissen bestens Bescheid. Ungläubige haben keine Offenbarung, keine innere Stimme, sind taub für Gott, blind für die Geistesleitung. Mit solchen Leuten solltest du nicht zusammenarbeiten, was geistlich anbelangt. Deine Seele, die keine Geistesleitung haben, Die werden dich nicht verstehen. Die werden dir einen Stein nach dem anderen in den Weg legen. Christen sollen nett sein zu allen Menschen. Grundsätzlich. Und sie sollen alle Menschen lieben. Und alle Menschen sollten ihnen am Herzen liegen, dass sie in den Himmel kommen, dass sie gerettet werden. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht ihre Knechte werden. Werdet nicht Menschenknechte. Entschieden sein, kompromisslos sein. Wir müssen alle ablehnen, die Gott ablehnt. Und alle annehmen, die Gott annimmt. Radikal. Und der Trick Williams war, die Leute auf dem Weg der Welt zu führen. Ja, lass sie mal kennenlernen, dass es noch viel mehr gibt. Hollywood, was weiß ich, was da noch alles gibt. Verstehst du? Lass die Leute sehen, sich mit der Welt zu vermischen. Die große, weite Welt. Ihnen mal die Welt schmackhaft machen. Das System dieser Welt, wie es wunderbar ist, wenn man in der Welt ist. Und die Welt ist, meine ich, nicht die Natur. Die Natur ist Gottes Welt. Weißt du, aber das System, das ist diese Welt. Diese ganzen weltweiten Verwicklungen, abhängig werden vom Geld, wie, was Macht bedeutet. Und wenn du einmal entdeckt hast, was Macht bedeutet, dann wirst du immer noch mehr von dieser Macht haben. Und die großen Versuchungen ist Ehre und Macht. So, wenn die Bibel vom Weltuntergang spricht, meint sie nicht vom Untergang dieser Erde, nein, vom Untergang des Systems. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Weißt du, wir sind anders. Und du hast dich einmal entschieden, ja zu Jesus, hast ja zu Jesus gesagt, dann bleib dabei. Geh auf diesen Weg. Jawohl. Und der Herr Jesus sagt, wollt ihr alle weggehen von mir? Fragte die Jünger. Die haben diese große Versuchung aus Angst, weil es kostet. Da geht, weißt du, Petrus hat den Herrn nur verleugnet, weil er Angst hatte um sein Leben. Und macht Kompromisse durch Verharmlosung oder es ist nicht so schlimm. Und je öfter du diese Kompromisse machst, desto abgebrühter wirst du. Desto stumpfer wirst du. Weißt du, der Wolf verstellt seine Stimme und tarnt sich. Ich bin eure Mutter. Ich bin eure Mutter. Der Teufel frisst Kreide, wenn es sein muss. Er predigt göttliche Wahrheiten. Er sucht die Einheit der Christenheiten. Aber total was anderes. Weißt du, Gott hat dich geführt. Heraus aus Babylon, heraus aus Ur in Chaldea, heraus aus der Ökumene, heraus aus diesen ganzen religiösen Zeugs. Und hat gesagt, jetzt soll was ganz Neues anfangen. Ich will mit euch etwas ganz Neues anfangen. Israel ist herausgeführt aus Ägypten und die wollten immer wieder zurück nach Ägypten, weil sie einen Knoblauch wollten, weil sie Fisch wollten und was weiß ich, was sie dort alles wollten. Und Gott sagt klipp und klar, interessiere dich nicht für die Götter, die ich vernichtet habe. Und weil du anfängst, dich für die Götter zu interessieren, die Gott vernichtet hat, Gott bringt diesen Fluch, den er über die Götter und ihre Nationen gebracht hat. Warum Deutschland geviertelt und halbiert wurde, ist, weil Deutschland diesen Blödsinn begangen hat. Man bringt diesen Pergamon-Altar nach Deutschland und ihr wisst ja, nachdem es kurz aufgebaut war und das Museum eingeweiht wurde, man hat diese Götter da verehrt, was weiß ich. Naja, das ist was Großartiges, was die alles geleistet haben. Siebte Weltwunder. Und was ist mit Deutschland passiert? Deutschland wurde halbiert und geviertelt. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Ich werde den Fluch über euch bringen, weil wir nicht entschieden sind. Und der deutsche Mensch war entschieden. Bismarck sagte, wir beugen unsere Knie vor Gott und vor sonst niemand. Aber dann kamen all diese griechischen Weisheiten und Kulturen und so weiter. Und ich habe eines festgestellt, es ist Urlaubszeit. Wenn Leute bestimmte fremde Länder bereisen, fremde Kulturen bereisen was und so weiter, und dann stehen sie in einem Museum, in einer Ruine, in einem Tempel, Götzentempel, sind da. Die kommen nach Hause, haben sie Probleme, Glaubensprobleme. Gibt es Spannungen? Weil Gott sagt, such diese Stätte nicht auf, geh in den Wald spazieren, geh angeln oder surfen. Aber steh nicht vor diesen, Babylon, Palmyra, Vatikan. Verstehst du? Du saugst den Geist aus. Da denkst du, das sind große Kulturen, die haben was Großes geleistet. Was, du kriegst, ich sage dir nur eine Wahrheit, was ich immer wieder erlebe in der Seelsorge. Dann frage ich, wo bist du gewesen? Wo wart ihr im Urlaub? Was habt ihr gemacht? Und dann muss man die Leute sogar lösen von diesen Dämonen und Geistern. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Hier 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14. Bleib entschieden. Noch einmal. Bleib entschieden. Geh deinen Weg. Genieße die Natur, genieße die Berge, genieße die Zukunft und nicht die Vergangenheit, was da war, was Gott dahin gegeben hat. In aller Liebe. Beugt euch nicht mit den Ungläubigen und das gleiche Joch. Was hat denn Gerechtigkeit mit Gesetzwidrigkeit miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Was für Einklang herrscht zwischen Christus und den Ungläubigen? Was für Einklang? Weißt du, wir haben keinen gemeinsamen Nenner. Wir sind Menschen. Das ist ganz klar. Wir müssen arbeiten. Wir müssen Geld verdienen. Aber frag nicht den Wolf, wie komme ich zu den Schafen? Verstehst du? Frag nicht. Frag nicht den Wolf. Frag nicht den Teufel, wie komme ich in den Himmel? Der würde dir nicht sagen, wie man gerettet wird. Hier, Jesaja 8, Vers 29. Befragt nicht die Totengeister, die Zauberkundigen, die Gurus, die flüstern nur und murmeln. Und weißt du, ich kann dir sagen, wenn du in welche Länder warst, wie wo jetzt Buddhismus, Hinduismus herrscht, weißt du, du wirst verseucht nach Hause kommen. Du musst entseucht werden und in die Quarantäne wieder, geistliche Quarantäne, in aller Liebe. Und hier heißt es Jeremia Kapitel 8 weiter, so soll mein Volk nicht sein. Sie sollen ihren Gott befragen. Warum soll man für die Lebenden die Toten befragen? Weißt du, Lehre und Warnung, wenn so denkt und so weiter, es gibt kein Morgenrot für den. Lass dich warnen, es bringt nichts, es kommt kein neuer Tag, es wird noch dunkler und dunkler und dunkler in deinem Leben. Befrag nicht die Blinden nach dem Weg. Frag nicht den Mietling. Oder die Narren, die Unwissenden. Frag sie, sei entschieden. Treff eine Entscheidung, ich will Gott dienen. Heute, wenn du aufstehst, wenn du nach Hause gehst, solltest du sagen, ich will heute dem Herrn dienen, ich will mit ihm gehen, egal was da passiert. Ich halte mich an den Prinzipien Gottes, auch wenn ich sie nicht alle verstehe. Jetzt kommt der dicke Hund. Dieser Biliam, er segnet Israel und verflucht Edom, Amalek und so weiter. Aber ich will dir raten, sagt er dann. Ich will dir raten. 4. Mose 25, Vers 2. Das Volk begann mit den Moabiterinnen Unzucht zu treiben. Weißt du, was es ist? Neue Zucht angelegt. Unzucht zu treiben. Und Unzucht ist nicht Sex, sondern Unzucht ist, wenn verschiedene Religionen, verschiedene Verbindungen, verschiedene Kulturen zusammen sind. Da gibt's was ganz Neues. Unzucht. Die Dämonen und die Menschen hier haben sich vermischt, da gab's auch Unzucht. Aber hier das erste Mal steht es hier in der Bibel, was Unzucht ist. Das Volk begann mit den Moabitern Unzucht zu treiben, auch mit den Moabitern auch ebenfalls. Und sie luden das Volk zu den Opferfesten ihre Götter ein. Das Volk aß und mit ihnen und so weiter und fiel vor ihren Göttern nieder. Das ist Unzucht. Wenn du dann in eine falsche Kirche gehst, in falsche Religion gehst. Und dann hier 4. Mose 31, 16. Gerade sie haben auf dem Rat Biliams hin die Israeliten dazu verführt, vom Herrn abzufallen und diesen Gott Pegor zu dienen, so dass die Plage über die ganze Gemeinde kam, diese feurigen Schlangen dann und was alles so war, dass die Israeliten gestochen wurden. Und nur Gesundheit gab es wieder, wenn sie die kupferne oder eherne Schlange erblickten und aufschauten. Der Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Das ist die einzige Rettung. Sie sind vom Herrn abgefallen. Vermischung bringt uns aus der Ordnung Gottes raus. Balak und sie, ja, für Balak und Feld fallen die Israeliten wie reife Frucht in die Hände. Das war der Rat von Biliam, Vermischung mit den Gottheiten, der Kulte. Denk an Troja, wie die Stadt fiel. Weißt du, die Mauern können noch so dick sein. Und die Mauern von Troja waren so dick, dass sogar ein Pferdefuhrwerk da drauf fahren konnte. Das hat nichts genützt, weil es von innen zersetzt wurde. Der Feind wird eingeschmuggelt. Mit jeder Vermischung von Metallen, Legierung nennt man das in Metallbranchen, wird das Metall immer weicher, immer primitiver, immer einfacher. Mit jeder Vermischung. Und so ist auch bei uns in Christen, mit jeder Vermischung, wir werden laxer, so wie Luther es gesagt hat, und unfruchtbarer. Es wird durch Genusssucht geschwächt. Anpassung zerstört unseren Glauben, ihr Lieben. Sei entschieden. Es ist besser, allein zu sein, als in der Gemeinschaft von vielen Ungläubigen, Halberlösten. Also, in dem ganzen Pack, wie hier beim Balak, die Lehre Williams war eine Vermischung mit allen. Ach, das ist auch interessant. Guck mal, die sind ganz anders. Wie toll das ist alles. Weißt du, wir sind vielleicht begeistert am Anfang. Auch was Musik anbelangt. Der Teufel versucht uns durch Anbetung von Gott abzubringen. Weißt du, ja, die haben Lichtershow und die haben Rauch und Dampf und was weiß ich, Feuerflammen. Was die für eine Show abziehen. Weißt du, wenn ich die Gemeinde voll haben möchte, dann müssen nur Rolling Stones einladen. Oder die Beatles oder sonst irgendjemand. Weißt du, die Welt, aber gerade die Musiker dieser Welt, da sollten eigentlich von Gott her, wenn sie wirklich Kinder Gottes gewesen wären und geblieben wären, wären sie Anbetungsleiter. Den Elvis Presley. Seine ersten, da kommt aus der Pfingstgemeinde, Gemeinde Gottes sogar, Pfingstler. Verstehst du, aus dieser Sippe kommt er. Und dann ist er abgedriftet mehr und mehr. Aber sollte von Jesus singen. Aber so versucht der Teufel so langsam abzudriften und zu vereinnahmen in seine Geschichte, in sein Werk. Nun, ich habe nichts gegen Musik, aber du siehst, das sind diese Anbetungsleiter. Die Moabiter, weißt du, ihnen hat es nicht geschadet, die sind sowieso dahin gegeben, aber den Israeliten hat es geschadet. Den Ungläubigen schadet es nicht, wenn sie mit Gläubigen zusammenkommen, die werden nicht fromm, weil manche denken, ich werde meinen ungläubigen Mann oder meine ungläubige Frau bekehren. Quatsch, du wirst sie nicht bekehren, aber die werden dich verkehren. Weißt du, denen macht die Vermischung nichts aus. Den Ungläubigen macht es nichts aus, wenn sie sich vermischen. Die haben nur Vorteile unter Umständen sogar noch. Positives Denken. Vermischung ist fürs Volk Gottes ein Verhängnis. Überall, wo sie mitmachen, wo sie dabei waren, da hört das Lachen auf und beginnt das Weinen. Beim Volk Gottes. Das trojanische Pferd der Moabiter, das waren die Töchter der Moabiter. Sie brachten alles durcheinander. Sie haben den Israeliten die Köpfe verdreht. Und sie haben zu ihren Opferfesten eingeladen. Du, dieser Schnitzel schmeckt so gut. Du glaubst gar nicht, wie dieser Braten schmeckt. Sie lachten zu den Götzenfesten. Weißt du, da ging es um gutes Fleisch. Aber nicht so, was ihr da habt. So diese kleine Böcklein und Lämmlein. Und dann saßen sie am Tisch der Gottheiten. Wenn du ein Gebot übertrittst, dann dauert es nicht mehr lange, bis du alle Gebote übertreten hast. Das geht ganz rapide, ganz schnell. So schnell kannst du gar nicht gucken. Der Rat Williams war ein Fest zur Ehre des Herrn. Was? Das klang doch, der Rat war so gut, was der dem Balak gab. Mach doch ein Fest zur Ehre Gottes. Ihren Gott da, Gott Jehova. Mach ein Fest. Weißt du, Kompromisse sind Täuschungen. Wir machen zusammen ein Fest zur Ehre Gottes. Ein, was weiß ich, großes Fest. Und die Israeliten haben gedacht, jetzt, wir werden Gott dabei ehren. Aber nein, sie haben die Götter geehrt und den lebendigen Gott gekränkt. Und dann sind sie plötzlich so eins geworden. Ach, das ist so. Wir sind doch verwandt, die Moabiter und die Israeliten sind weitläufig verwandt. Die einen kommen von Abraham und die anderen kommen vom Lot. Wir sind doch aus dem gleichen Stammhaus. Weißt du, der Teufel gibt zuerst und dann nimmt er alles. Bleib entschieden, bleib auf dem Weg. Verharmlosung ist schon Kompromiss, ist der Einstieg für etwas Negatives, das du duldest, falsche Toleranz. Duldung vor Sünde und Übel ist so ein Kompromiss. Bleib entschieden. Nein, das rühren wir nicht an. Denk an Daniel und seine drei Freunde noch. Wir werden nicht von dem essen, was der König uns serviert. Wir wollen reine Speise. Und wir sind 10-mal klüger geworden. Und 10-mal erfolgreicher. Und dass sie sogar aufstiegen über zum Ministerämter. Und jede Schwäche ist die Folge von Kompromissen. Jede Müdigkeit ist die Folge von Kompromissen. Also meine geistlich. Und der Feind arbeitet nicht mit schlechten Dingen, sondern mit guten Absichten, mit Patentlösungen, mit schönen Vorschlägen. Macht ein Fest zur Ehre Gottes. Mann, was ist das? Ein gemeinsames Fest? Nein, Gott hat uns so geführt, wie er geführt hat. Wir müssen ein besonderes Volk sein, extravagant. Unseren Weg gehen. Wir wollen uns nicht beteiligen an fremden Sünden. Das sollte unsere Losung sein. Jeder Kompromiss verdrängt Gott. Und dann wundern wir uns, wo kommt das ganze Unkraut her? Ja. Durch Kompromiss nimmt das Ungöttliche zu. Und wir haben zwar dabei unseren Frieden und Ruhe. Und der Feind lässt uns in Ruhe. Weißt du, der Teufel greift uns nicht an. Wenn du Kompromisse machst, dann lässt er dich schön brav liegen. Und dann sagen wir Friede, Friede, es ist keine Gefahr. Aber nur lauter Kompromisse. Und Jesus sagt nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Das ist Evangelium. Radikal. Ich weiß, es ist hart, das ist unangenehm für das Fleisch, für den alten Menschen, für den alten Adam, für die alte Eva. Der falsche Friede. Aber wir müssen weiter uns von der Welt trennen. Sei entschieden. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Das ist das Ergebnis. Und dieses System ist auf Lügen aufgebaut, auf Betrug, auf Ausbeutung und Ausnutzung, auf Stolz, auf Verachtung. Guck mal, die machen da nicht mit. Aber wir können uns das leisten. Wir müssen den Weg mit Gott manchmal ganz allein gehen. Geschwister, das ist es, was das Lied sagt. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Weißt du, wir müssen uns trennen. Und du glaubst gar nicht, wir müssen das loslassen und jenes loslassen. Wir können gar nichts mehr mitnehmen. Am Schluss denkst du, habe ich oft gedacht und denke immer noch, was kann ich überhaupt noch mehr leisten? Gott will Trennung von allem, was ihn nicht meint, was er nicht ist, was ihn nicht verherrlicht, was ihm nicht dient. Und das ist eine ganze Menge. Weißt du, Kompromisse sind für mich so wie Löcher in einem Gefäß. Du trägst das Wasser, du hast nur ein Loch, aber das Wasser tropft immer mehr raus und wenn du zu Hause bist, ist nichts mehr da. Und je mehr Kompromisse du hast, desto mehr Löcher hast du in deinem Krug. Und jetzt, weißt du, da verlierst du noch viel mehr. Das sind alles Verluste. Deshalb sei entschieden. Sei entschieden. Hab die Freude am Herrn und lass die Freude von nichts und niemand nehmen. Diese Kraft, die du hast. Weißt du, sei entschieden für Jesus, egal was die anderen machen. Schau nicht auf die Geschwister. Wir schauen viel zu viel. Weil der kann sich das leisten. Ja gut, er kann sich leisten, aber frag, wo wird er eines Tages enden? Wie wird es mit ihm ausgehen? Die Bibel sagt, wie lange wollt ihr auf zwei Seiten hingen? Das hat Israel gefragt, ist im Alten Testament. Aber im Neuen Testament gilt es genauso. Gut, kam gut voran. Nochmals Galater 5, Vers 7. Ihr kam gut voran. Wer hat euch aufgehalten? Dass ihr der Wahrheit nicht mehr folgt und nicht folgen wollt. Du weißt, was richtig ist. Und du machst Kompromisse. Man will euch überreden, aber das kommt nicht von Gott, der euch berufen hat. Denkt daran, ein wenig Sauerteig macht den ganzen Teig sauer. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du Entschiedenheit forderst, eine ganze Sache mit dir. O Herr, es ist manchmal auch sehr schwer, sehr hart, zu wissen, wo die Grenzen sind, aber du zeigst uns durch den Heiligen Geist, was unser Weg ist. Ganz für jeden Einzelnen, ganz persönlich, wir können uns nicht aussuchen, welchen Weg wir gehen sollen und müssen. Nein, du zeigst uns den Weg, du führst uns, du hast alles vorbereitet und Du kennst die Stationen unseres Lebens. Und Herr Jesus, erforsche uns und erfahre unser Herz, wie wir denken. Und wenn irgendwo ein Fehler ist, etwas faul in unserem Leben ist, prüfe es, Herr, korrigiere es und stelle uns wieder auf dem richtigen Weg. Benutze auch diese Predigt dazu, Heiland. Danke dir dafür. Amen.